Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Liane Bednarz, Juristin und Publizistin, ist heute hier zu Gast. Wir wollen gleich darüber sprechen, welche Rolle auch die internationale Justiz vielleicht spielen könnte in oder nach diesem Krieg. Aber dafür wollen wir erstmal hören von Sabine Adler, die den Blick auf den aktuellen Stand hat, auf die Lage hat in der Ukraine, was wichtig ist. Frau Adler, heute jetzt wohl vor allem diese Feuerpause, die Russland verkündet hat für einige Städte im Osten. Eine Pause, die ja aber Schlimmeres befürchten lässt für danach.
Ganz genau, also von 9 bis 16 Uhr soll sie gelten. Und das, was berichtet wird, ist, dass das durchaus nicht auf der ganzen Länge des Sicherheitskorridors eingehalten wird. Seit 10 Uhr haben die Evakuierungen begonnen. Das heißt also, die Bürger von Mariupol können sich entweder zu Bussen begeben oder mit ihrem Auto eine ganz bestimmte festgelegte Strecke dann eben fahren. Mit betroffen ist auch das kleine Städtchen Wolnowacha, das liegt ein bisschen nördlich, 70 Kilometer ungefähr. Und vermutlich machen sich jetzt also in diesen Stunden bis zu diesem Nachmittag 16 Uhr mehr als 200.000 Menschen in Richtung Saporischschja auf den Weg. Saporischschja haben wir gestern gelernt, das ist ein Ort mit dem größten Kernkraftwerk Europas. Und das ist eben diese Strecke, wenn man von Mariupol wegkommen möchte ins Innere, dann ist das eine sehr, sehr wichtige Strecke nach Saporischschja. In Charkiw, da gibt es ziemlich schlechte Nachrichten. Also die Kämpfe, die über eine Woche angedauert haben, haben fast 200 zivile Tote gebracht. Und die ukrainischen Streitkräfte haben heute angekündigt, dass sie eine Gegenoffensive beginnen werden.
Zivile Tote, Sie sprechen es an, insgesamt die Situation für die Zivilbevölkerung in diesem Krieg, Zivilbevölkerung sowieso mal ein sonderbarer Ausdruck, finde ich, aber die Situation für die Menschen immer schlechter, was Versorgung angeht, was Essen und Medikamente angeht?
Ja, und auch für die, die raus wollen. Also zum Beispiel aus Kiew, da gibt es immer mehr Meldungen und auch Fotodokumente, die zeigen, wenn die Leute in ihren Autos sich auf den Weg machen, dann werden auch diese Privatfahrzeuge immer häufiger beschossen, stehen dann ausgebrannt am Rand der Straße. Und in Borodjanka, das ist bei Kiew im Norden, da sind ja in dieser Woche Wohnblocks zerstört worden. Also wirklich katastrophale Bilder. Und man befürchtet, dass wenn man sich jetzt mit der Beseitigung der Trümmer befasst, dass man wahrscheinlich auf ungefähr 100 Menschen stoßen wird oder die Überreste von ihnen.
Danke für diese Information an Sabine Adler. Und ja, darüber sprechen können Liane Bednarz, Juristin und Publizistin, und ich. Wir wollen im Prinzip genau da anknüpfen, Frau Bednarz, bei dieser Art, wie dieser Krieg geführt wird. Es gibt vermutlich keinen sauberen Krieg, aber dieser scheint besonders schmutzig. Es war auch zu hören von sowas wie Streumunition, etwas international geächtetes, Angriff auf ein Atomkraftwerk ja auch. Es gäbe also durchaus Dinge, die man juristisch verfolgen könnte. Und es gibt ja auch erste Ermittlungen in Den Haag.
Ja, genau. Und um es möglichst einfach zu erklären, also es gibt zwei Verfahren jetzt inzwischen. Es gibt den sogenannten Internationalen Gerichtshof. Dort klagt jetzt die Ukraine gegen Russland mit der Bitte, der Gerichtshof möge feststellen, dass diese Schutzbehauptung oder diese Lüge ja auch Russlands, sie würden praktisch sich eigentlich nur verteidigen, eine militärische Schutzoperation, weil angeblich die Ukraine einen Genozid verüben würde an russischen Bürgern im Donbass, dass das erstens falsch ist und zweitens, dass es im Gegenteil so ist, dass die, dass Russland einen Völkermord begeht gegenüber der Ukraine. Also das ist ein Verfahren zwischen beiden Staaten. Der Internationale Gerichtshof ist deshalb zuständig, weil es die sogenannte Völkermordkonvention von 1948 gibt und sowohl die Ukraine als auch Russland haben die unterzeichnet. So, und das heißt, die Zuständigkeit wird sehr wahrscheinlich bejaht werden. Die Beweisführung kann schwierig sein, aber es wäre natürlich ein klares Signal, wenn diese eben weltweit anerkannte Organisation praktisch feststellt, dass Russland ja einen Völkermord begeht. Das ist das eine Verfahren.
Da gibt es den Internationalen Strafgerichtshof noch. Ne? Klingt ähnlich, aber ist was anderes.
Genau, der ist eine jüngere Entwicklung. Den Internationalen Gerichtshof gibt es schon seit 1946. Den Internationalen Strafgerichtshof, das ist, wenn man so will, eigentlich die Verallgemeinerung. Es gab ja diese speziellen Strafgerichtshöfe gegen die Verbrechen in ehemaligen Jugoslawien, also Bosnien und in Ruanda. Und da geht es dann tatsächlich gegen die Person Putin, also nicht gegen Russland, sondern gegen die Person Putin an sich. Mhm. Und der Chefermittler Karim Khan hat ein Ermittlungsverfahren gegen den Kreml-Chef Putin eingeleitet. Da muss man jetzt, und dann unterscheidet sich das sozusagen, was er jetzt machen kann, nochmal in zwei Strängen. Also zum einen könnte er ermitteln, ob es einen Angriffskrieg gibt, den Putin führt. Mhm. Das Problem dabei ist allerdings, für dieses Verfahren ist es juristisch ein bisschen kompliziert, wäre im Endeffekt notwendig, dass entweder Russland und Putin selber oder Putin zustimmt. Mhm. Oder aber der UN-Sicherheitsrat dem zustimmt. Das wird nicht passieren, da wird Russland sein Veto einlegen. Etwas einfacher ist es, und das ist der zweite Strang, und jetzt knüpft unmittelbar an das an, was die Reporterin auch sagte, festzustellen, ob Putin Kriegsverbrechen begeht. Und ja, zu Kriegsverbrechen gehören insbesondere Angriffe auf Zivilisten oder Angriffe auf zivile Ziele. Also hier die Bombardierung des Wohnhauses, und es sind ja auch noch andere Sachen passiert. Ja. Letztlich auch der Angriff auf das Atomkraftwerk. Und dann muss nachgewiesen werden, ob Putin das entweder befohlen hat oder er es zumindest wissentlich in Kauf genommen hat, dass das systematisch geschieht. Also das sind die zwei Stränge im Moment.
Kurz vielleicht noch, also jetzt mal angenommen, es würde in irgendeinem dieser Stränge relativ klar ein Beweis dann vorliegen, ja, und man würde sagen, ja, wir können entweder Russland in dem einen Fall oder Putin persönlich in dem anderen Fall, können wir damit anklagen. Was würde das trotzdem am Ende bringen?
Also man wird ihn natürlich jetzt gerade in diesem Verfahren gegen ihn persönlich, es wird schwierig werden, ihn nach Den Haag zu überstellen im Moment, aber wer weiß, sollte es zu einem Regime-Change irgendwann in Russland kommen, kann das durchaus sein. Die Symbolwirkung ist ja so wichtig. Mhm. Also er wird ja inzwischen durch die Sanktionen mit wenigen Ausnahmen gewisser Länder ja nun weltweit geächtet. Und mein Eindruck ist, dass er nervös wird, denn heute Morgen berichtet der Spiegel in der Morgenlage, dass der Putin hat den Verteidigungsminister Sergei Shoigu beim UNO-Generalsekretär Guterres anrufen lassen, und zwar um den Vorwurf der Angriffe auf zivile Ziele zurückzuweisen. Mhm. Warum macht er das? Das macht er ja nicht ohne Grund. Also er möchte diesen Eindruck widerlegen, und das wäre im Grunde für ihn natürlich ein ziemlicher Super-GAU, wenn jetzt auch noch diese Gerichte offiziell feststellen, dass sowohl die Russland ein Völkermord begeht und er selber Kriegsverbrechen.